Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute freut es mich ganz besonders, dass wir unseren Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer am Draht haben. Lieber Alex, du befindest dich aktuell in Bolivien, zu reden gibt, aber vor allem, ich nehme an, auch bei dir generell in Südamerika dieses Gespräch zwischen Milei und Donald Trump, das bewegt uns auch in Europa, im Westen. Donald Trump hat Argentinien 20 Milliarden Dollar zugesagt, als quasi als Rettungsschirm. Wie würdest du das einschätzen? Ist das gut, schlecht? Wie beurteilst du dieses Gespräch zwischen Milei und Trump?
Ja, der Zeitpunkt ist ja vor allem entscheidend, weil in zwei Wochen oder eineinhalb Wochen finden in Argentinien Zwischenwahlen statt. Und das ist ja auch, ich meine, an diesem 20 Milliarden Deal, da wird ja schon lange verhandelt und gearbeitet. Aber das gerade jetzt erfolgt, hat eben ganz sicher mit diesen Wahlen zu tun. Und Donald Trump hat das auch gesagt. Also eigentlich diese 20 Milliarden, die bekommt ihr aber nur, wenn Milei Erfolg hat. Und damit, das kam in Argentinien nicht sehr gut an. Es sind ja diese Zwischenwahlen, wo sich dann entscheidet, ob Milei eine Mehrheit im Parlament schaffen kann, die es ihm dann erlaubt, diese Reformen zu vertiefen. Und das sehen natürlich jetzt viele ziemlich skeptisch und auch die Börsen haben nicht sehr positiv oder nicht so positiv reagiert, wie man das erwartet hätte.
Was ist das Motiv von Donald Trump? Warum spricht er Argentinien dieses Geld?
Ja, ich glaube, es geht hier um mehr. Sicher mal gibt es eine persönliche, ideologische Nähe zu Javier Milei, eine Freundschaft. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass sich die USA unter Trump wieder viel mehr um Lateinamerika, um Südamerika kümmern. Und wir haben das ja, wenn wir das global ansehen, China hat ja einen großen Einfluss in den letzten Jahren auch massiv ausgebaut. Und die Amerikaner wollen hier Terrain zurückgewinnen. Und Milei, Argentinien, also die Libertären von Argentinien, die eigentlich nach dem amerikanischen Modell der amerikanischen Verfassung, das ist so der amerikanische Kapitalismus, nicht? Das ist das Ziel, dem sie nachstreben. Und wenn man hier eine Allianz hinkriegt, dann ist das natürlich strategisch interessant für die Amerikaner, auch um die Chinesen zurückzudrängen.
Was bedeutet dieses Geld für Argentinien? Trump hat ja, wie du gesagt hast, hat das wie an eine Bedingung geknüpft. Wenn dann Milei verliert übrigens, dann verschwende er keine Zeit mehr mit diesem Land. Was bedeutet dieser Zustupf oder Zuspruch für Argentinien? Was ist, wenn er das Interesse verliert?
Ja, eben, also der Minister also Luis Tuto Caputo, der Finanzminister von Milei und auch sein Außenminister Wertheim, die haben sofort das dann korrigiert. Ja, das sei in Bezug auf die Wahlen dann 2027, wenn Milei wiedergewählt wurde. Nun, was bedeutet dieser Swap? Oder eben, es ist ja eigentlich, dieser Kredit ist eigentlich ein Swap. Also die USA kaufen argentinische Pesos im großen Umfang, um den Handel zwischen den USA und Argentinien zu vereinfachen, aber natürlich auch, um den Peso zu stützen. Und das hat auch damit zu tun, dass eigentlich ja das Programm von Milei war ja sehr erfolgreich. Erstaunlich erfolgreich, ist aber jetzt in den letzten Monaten ins Stocken geraten. Die Inflation hat wieder ein bisschen angezogen, wird ja monatlich gemessen, ist wieder ein bisschen über 2%, sieht nicht so rosig aus. Eben, es gibt da noch diese Skandale im Umfeld von Javier Milei, steht im Moment ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und da erhofft man sich natürlich, dass jetzt eben für diese Zwischenwahlen, dass diese Finanzspritze aus den USA die argentinische Wirtschaft wieder in optimistische Stimmung versetzt.
Man hat zwischenzeitlich von unglaublichen Erfolgen gelesen. Unglaublich viele Menschen wurden aus der Armut gehievt. Dann aber, du hast es erwähnt, diese Korruptionsskandalaffäre rund um die Schwester von Javier Milei, Carina Milei, habe ich gelesen. Da geht es um Schmiergelder, um dubiose Geschäfte, zu dem, wo eigentlich, zu dem Thema, wo Javier Milei angetreten ist, Korruption zu bekämpfen, hat er dann quasi nicht ganz so richtig eingehalten. Wie würdest du die Wahlchancen oder wie würdest du die Erfolgschancen für diese Zwischenwahl von Javier Milei einschätzen? Steht es gut oder siehst du eher eine schlechte Zukunft?
Man muss sagen, Skandale in Anführungszeichen. Weil wenn man die Skandale genau anschaut, das sind ja eigentlich so zwei Fälle, wo dann Und wenn man diese Skandale genau ansieht, dann sind das Vermutungen, Hinweise, seltsame Beziehungen. Und für mich geht das auch unter Wahlkampf und oder man kann auch sagen schmutziger Wahlkampf. Es gibt jetzt keine Beweise, dass jetzt wirklich irgendwie da Schmiergelder geflossen wären in der Regierung Milei. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man sieht natürlich jetzt auch aus diesen Skandalen, dass eben mit der Wahl, mit diesem Erfolg von Milei, da sind auch zweifelhafte Figuren mit dieser Bewegung, eben La Libertà Avanza, das sind da an die Macht gekommen und vielleicht auch, zweifelhaft im Sinne auch vielleicht unerfahren, sind da auch Leute, die schildern die Figuren, die kein Fettnäpfchen auslassen. Ich glaube zum Beispiel, die AfD hatte ja ähnliche Probleme in Deutschland oder die SVP in der Schweiz. Und Parteien plötzlich so wachsen, dann bekommt man plötzlich Leute an Bord, die man vielleicht nicht so genau zuvor auf Herz und Nieren geprüft hat und die auch Angriffsfläche bieten. Und genau das passiert jetzt mit dieser La Libertà Avanza, also mit dieser libertären Bewegung von Milei. Und dann kommt noch dazu, dass wirklich halt seine Schwester Carina, die ja den ganzen Apparat führt, die war früher irgendwie Bäckerin oder Konditorin, das wird zumindest so kolportiert. Und sie hat natürlich keine große politische Erfahrung. Das war vielleicht ja auch gerade der Pluspunkt, warum man Milei wählte oder weil er Leute gebracht hat, die eben nicht aus dem Establishment kommen, oder? Und jetzt sieht man eben auch die Schwächen, die sie, weil es ihnen schlicht auch an Erfahrung mangelt. Und es hat ja schon die Provinzwahlen in Buenos Aires gegeben, Anfang September, und die sind nicht so gut für Milei ausgefallen. Also es wartet jetzt alles auf diesen 26. Oktober, die Zwischenwahlen, wo sich wirklich entscheidet, kann er diese Reformen, die er jetzt angefangen hat, kann er diese vertiefen? Oder ich meine, wenn er die Mehrheit nicht hat, dann wird das alles blockiert. Und das ist in den letzten Monaten auch passiert. Also die Opposition oder die Linken, die Peronisten, die sind aus der Schockstarre erwacht. Und wird mit harten Bandagen gekämpft, oder?
Wenn du vor den Zwischenwahlen vielleicht ein Zwischenfazit von dieser Amtszeit Mileis ziehen könntest, was hat der argentinische Präsident gut gemacht? Was hat er weniger gut gemacht?
Also über allem steht die Senkung der Armutsquote von 55% auf 37% oder 38%. Noch immer, die Zahlen im Detail sind dann immer noch eine Interpretationsfrage, aber es ist wirklich einen signifikanten Rückgang der Armutsquote. Das ist das Allerwichtigste. Das steht über allem. Und zwar nicht mit irgendwelchen Schulden, die er gemacht hat, sondern einfach mit dieser Austeritätspolitik. Also was ihm da gelungen ist und auch wieder eigentlich, dass man wieder ein Wachstum hinkriegt, oder? Und dass eigentlich diese Makrowirtschaftsdaten, die sehen eigentlich alle sehr positiv aus. Wo ich seine größte Schwäche sehe, ist, dass Javier Milei, der konnte irgendwie nicht umschalten von dem Kampfmodus, der ihn an die Macht gebracht hat, nicht? Und ja, das ist wirklich, er eilt dann hart aus und seine Rhetorik ist zum Teil auch mit Fäkalinjurien und so, da hat er jetzt ein bisschen zurückgeschraubt oder so. Aber es ist wirklich so ein, ja, eigentlich, er ist in einem permanenten Wahlkampf, so ein bisschen ähnlich wie Donald Trump, oder? Und das macht ihn für viele Leute auch so. Die vielleicht jetzt keinem politischen Lager zuzuschreiben sind, die eigentlich vielleicht für seine Ideen noch offen wären, aber einfach sein Stil, sein wirklich unsympathischer Stil, das macht ihn für viele unwählbar. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie weit dass er das anerkannt hat, weil was man vielleicht auch noch sagen muss, dass er hat wirklich großartige, wirklich sehr gute Leute an Bord geholt, die nicht aus seiner Partei sind. Ich habe Caputo, Luis Caputo, sein Finanzminister, der ist wirklich ein Big Shot. Und was er hingekriegt hat, der kommt eben, oder eigentlich eben nicht aus seiner Partei. Dann auch Patricia Bullrich, seine Innenministerin, die macht einen super Job. Dann eben Sturzenegger, oder sein Terminator, also der Mann mit der Motorsäge. Auch er, der kommt eigentlich eben aus der, ja, aus dem Umfeld von Jorge Macri. Und es ist großartig, dass er es geschafft hat, diese Leute an Bord zu holen und spricht eigentlich wirklich für ihn, dass er eben nicht einfach Parteigänger einstellt, sondern eben einfach zuerst mal auf die Qualifikation der Leute schaut. Aber eben, im Parlament, da ist zurzeit wirklich seine größte Schwäche, dass er da Mehrheiten braucht. Weil er kann nicht, bis jetzt hat er immer per Dekrete regiert, oder per Notdekret, aber das wurde jetzt auch eingeschränkt. Irgendwann, ja, kommt die Stunde der Wahrheit und die kommt jetzt eben.
Was bedeutet diese Zwischenwahl für Argentinien, für Südamerika vielleicht insgesamt, wenn man aus der Ferne auf Südamerika blickt, dann hat man ein bisschen das Gefühl, manchmal schlägt das Pendel etwas mehr nach links, manchmal etwas mehr nach rechts, aber es ist irgendwie, die machen ein bisschen, was sie wollen. Aber sag du es, wie es jetzt ist. Ist das eine Schicksalswahl, oder eine beliebige Zwischenwahl? Wie kann man so ein bisschen diese Bedeutung einordnen für das Land, den Kontinent? Wie würdest du das einordnen?
Ja, es sind ja wirklich tektonische Bewegungen hier im Gange in Südamerika. Und das hat natürlich auch zu einem großen Teil mit dem Phänomen Milei zu tun, der da wirklich, Argentinien hat da wirklich einen ersten Schritt gemacht. Seit den Nullerjahren war ja so eine seltsame Renaissance des Sozialismus, also allen voran mit Venezuela, mit Chavez oder der Socialismo del Siglo XXI, dann Lula in Brasilien oder und eigentlich ganz Südamerika war plötzlich wieder sozialistisch, oder? Diese Experimente sind alle fürchterlich gescheitert. Also Venezuela ist wirklich ist eine Elendsnation, eine Hungernation. In Argentinien ist die Wirtschaft total gescheitert, diese linke Wirtschaft. In Bolivien, wo ich mich zurzeit befinde, die sind nach 20 Jahren Socialismo del Siglo XXI wirklich am Ende. Wir werden dann nachher noch darauf zu sprechen gekommen. Wir haben jetzt gesehen, so in der letzten Zeit, eben auch Ecuador hat plötzlich eine rechte Regierung mit Daniel Noboa, Paraguay mit Santiago Peña. In Chile stehen demnächst Wahlen an, auch noch dieses Jahr. Und da sieht es auch ganz danach aus, dass die Rechte gewinnen wird. Jetzt eben gerade in Bolivien hat die Rechte abgeräumt. Stichwahl nächsten Sonntag noch. Und ja, das ist schon eine große tektonische Verschiebung, die hier im Gange ist nach rechts. Und Argentinien war natürlich so ein bisschen Milei der Leuchtturm. Das ist Milei das ist die Figur, auf die alle starren. Und die Linke, die wehrt sich zwar mit Händen und Füßen, aber sie hat keine Rezepte, weil sie sind einfach überall total gescheitert. Mhm. Und jetzt natürlich noch Phänomen Donald Trump. Donald Trump hat ja so viele Latino-Wähler oder Hispanics-Wähler mobilisieren können bei seiner Wahl, wie noch kein Republikaner vor ihm. Mhm. Und er mutet vielleicht paradox an für viele Europäer, dass ausgerechnet Trumps, der ja vor allem Hispanics, oder die ja massenhaft deportiert und zum Teil auch nicht sehr freundlich über diese spricht, dass Trump so viel Rückhalt genießt bei den Hispanics. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die wirtschaftliche Misere, die Kriminalität, das sind auch die Hispanics und immerhin, das sind 15% der Wähler in den USA, die sind davon direkt betroffen und das sind die sind vielleicht noch mehr betroffen davon als die Angelsachsen. Mhm. Und jene, die eben legal in den USA leben, die sympathisieren nicht unbedingt mit jenen, die sich nicht um die Gesetze kümmern, die auch ihre Gesetze sind. Also Trump ist ein Hoffnungsträger für sehr viele Menschen in Südamerika und vor allem jetzt auch mit der Auseinandersetzung mit Venezuela. Oder mit der Trump hat ja in den letzten Monaten eine massive Armada aufgefahren vor der Küste von Venezuela, droht dagegen, setzt das Regime unter Druck. Die USA haben auch, gut, das war jetzt nicht die Regierung, das war die Justiz, haben ein Kopfgeld ausgesetzt von über 50 Millionen auf Maduro und haben millionenfach, also Vermögenswerte der Diktatur in, glaube zweistelliger Millionenhöhe oder dreistelliger Millionenhöhe blockiert. Also auf Venezuela, das begrüßen sehr viele Südamerikaner, weil Venezuela ist eine echte Bedrohung, ist eine wirklich echte Bedrohung für die Stabilität in Südamerika. Und das ist, es geht eben nicht nur um Drogenhandel, sondern Venezuela ist der eigentliche Hub der organisierten Kriminalität in internationalen organisierten Kriminalität, eben also neben Drogen ist das vor allem auch mit illegaler Handel mit Raubprodukten, also Raubbau, also vor allem Gold, Diamanten, Menschenhandel, das ist ein Milliardengeschäft. Und das wird von vielen begrüßt, dass eben da Donald Trump jetzt Druck auf dieses fürchterliche Regime in Caracas aufsetzt. Und das ist eine fürchterliche Diktatur. Mhm. Ist man sich das viel zu wenig bewusst? Also es gibt 8 Millionen Regimeflüchtlinge aus Venezuela. Die vom Oppositionelle, die vom Regime eingekerkert, gefoltert oder auch umgebracht wurden. Also der Druck, dass da etwas passiert und dass eben das Krebsgeschwür, diese Maduro, dieser Druck oder diese Hoffnung ist groß. Nur ist eben die Frage, es ist sehr schwierig, diese Diktatur zu stürzen, weil es gibt eben, die haben das irgendwie in dieser Symbiose mit dem organisierten Verbrechen, hat sie sich wie ein Krebsgeschwür da in alle Institutionen eingefressen, eben nicht nur in Venezuela, es ist auch also in Peru, wo ich lebe, hier in Bolivien, wo ich zurzeit bin, sind diese organisierten kriminellen Banden, also die internationalen kriminellen Banden, die sind bis tief in den Staat eingedrungen, in die Institutionen und da sind sie eben sehr schwer wieder rauszukriegen.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Am 19. November 2025 treffen sich wieder über 500 Führungskräfte und Experten im Kongresshaus Zürich zum Austausch über Leadership an der Schnittstelle zu Transformation und Technologie. Seit über 10 Jahren entsteht über Lead 26 ein starkes Netzwerk, das weit über das Event hinauswirkt. Dieses Jahr sind mit dabei unter anderem Susan Goldworthy, Professorin am IMD, Laura Gay als CTOO der Bank Pictet, Steven Neubauer als CEO von Adcubum, Karin Taheni als Chief Digital und Technology Officer von Switzerland Global Enterprise und viele mehr. Lead 26 wird unterstützt von Accenture, Xebia, UBS, Valiantis und R-Ready AI. Seien Sie dabei beim Leadership Event des Jahres am 19. November 2025 im Kongresshaus Zürich. Jetzt anmelden unter www.lead-26.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Programm von Weltwoche Daily. Wenn wir gerade bei Venezuela sind, wir kommen nachher nochmals auf Bolivien zurück. Da ist ja interessant, da hat Frau Maria Corina Machado, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, den Friedensnobelpreis. Machado, Entschuldigung. Ja. Wir entschuldigen uns übrigens auch ein bisschen für diese Ton- und Technikprobleme, die Holperer, aber die Verbindung ist hoffentlich genügend stabil, dass Sie das einigermaßen genießen können. Den Friedensnobelpreis hat Frau Machado gewonnen. Warum hat sie denn überhaupt gewonnen und warum, um Himmels Willen, hat sie diesen Friedensnobelpreis dann umgehend eigentlich diesem Herrn Donald Trump, diesen eigentlich fast schon Unmenschen gewidmet?
Ja, also zuerst, ich muss gestehen, ich habe mich sehr gefreut über diesen Friedensnobelpreis für Maria Corina Machado. Und ich verfolge diese Frau eben ihre Aktivitäten seit vielen Jahren. Sie wurde eigentlich erst richtig bekannt auf internationaler Ebene. In Venezuela ist sie seit Anfang als Oppositionelle gegen das System, gegen den Socialismo del Siglo XXI von Hugo Chavez und später eben von Maduro bekannt. Sie hat sehr früh darauf hingewiesen, dass eben Chavez zu einer Zeit, als er noch sehr populär war, dass sich das eben zu einer Diktatur entwickeln würde. In Europa oder international wurde sie dann bekannt 2024 mit ihrem Wahlkampf. Sie wurde ja dann von den Wahlen ausgeschlossen. Das Regime in Caracas, die versuchen ja immer noch so der Form nach, man will so den Schein einer Demokratie wahren. Also da legt man viel Wert darauf. Und man hat sie dann auf alle möglichen und unmöglichen mit allen möglichen und unmöglichen Tricks schikaniert. Und sie hat aber immer wieder weitergekämpft, dem Regime ein Schnippchen geschlagen. Und mit dem Schnippchen, das sie diesem Regime geschlagen hat, oder der Diktatur, wurde sie noch ein Stück beliebter. Und eigentlich wirklich die großartigste Leistung war bei diesen Wahlen vom letzten Juli, war das im letzten Jahr, Juli, August. Und da ist es ihr gelungen, in einer Parforce-Leistung die Protokolle der aller Wahllokale zu sichern. Also die haben die mit einer kollektiven Parforce-Leistung, haben da Tausende, haben diese Protokolle fotografiert, diese Wahlprotokolle, und man konnte dann eben sauber beweisen, dass eben die Opposition diese Wahlen gewonnen hat, und zwar mit einer Mehrheit von über 70% der Stimmen, und dass Maduro hat diese Wahl verloren. Das führte dann auch dazu, dass ja dieses Maduro-Regime eigentlich international nirgends anerkannt wird, also von keinem Land außer Kuba und Nicaragua auf dem amerikanischen Kontinent. Natürlich China und Russland und der Iran, die haben Maduro gratuliert, aber eigentlich kein einziges europäisches Land anerkennt diese Diktatur noch. Nun gut, also warum? Schon deshalb, also wegen ihrer Leistung. Sie lebt ja seit 2 Jahren, lebt sie jetzt eigentlich im Untergrund. In Venezuela wahrscheinlich könnte sie das Regime schon fassen, wenn man die wirklich wollten. Aber ich glaube, sie ist einfach zu prominent. Und wenn man sie jetzt einkerken würde oder umbringen würde, das ist so ein bisschen, ja, das wäre, das, dann, dann käme es wirklich zu einer Explosion. Also das wäre, glaube ich, sie ist so für Venezuela ein bisschen, so wie Nelson Mandela, wirklich eine Hoffnungsträgerin. Andere Umstände, aber eben auch zu prominent, als dass man sie einfach umbringen könnte und einkerken könnte. Sie ist eben aber eigentlich auch eine Wirtschaftsliberale. In erster Linie kämpft sie für den zum Rückkehr zur Demokratie. Aber sie ist eine Liberale und mit einer engen Verbindung zu Donald Trump und vor allem zu Marco Rubio.
Und erklär das vielleicht noch, was ist da die Verbindung? Warum hat sie auch eben diese Würde, die ihr zuteil gekommen ist, gerade eigentlich weitergegeben an den US-Präsidenten?
Ja, vielleicht war es wirklich einfach ein schlauer, taktischer Schachzug, weil man weiß ja, wie selbstverliebt dieser Donald Trump ist, wie gerne er diesen Nobelpreis, Friedensnobelpreis so doch gehabt hätte. Und wirklich, wenn in Venezuela ein Wandel stattfinden sollte, würde, dann geht das nur mit militärischem Druck. Also diese Diktatur, friedlich tritt die nicht zurück. Das ist schon mal klar. Und dass sie da natürlich Donald Trump Honig um den Mund schmiert und ihn motiviert, hey, weil Trump ist ja in dieser Frage, er ist wahrscheinlich gespalten, oder? Weil Trump ist ja gegen militärische Interventionen, oder? Und er sagt ja eigentlich America first und auch, ja, was geht uns eigentlich Venezuela an, so wenn wir die Grenzen dicht machen und wenn wir den Drogenhandel unterbinden, dann was interessiert uns das, ob da eine Diktatur an der Macht ist? Und es gibt da offenbar in der US-Regierung gibt es da wirklich zwei Lager oder die Falken. Und vor allem auch mit Marco Rubio. Und da komme ich auf Marco Rubio zu sprechen, den Außenminister, Staatssekretär, Sicherheitsberater, eine ganz zentrale Figur. Und der drängt darauf, dass man wirklich dieses Regime nicht nur in Venezuela, sondern auch in Kuba stürzen kann. Marco Rubio, das ist der erste amerikanische Außenminister, der fließend Spanisch spricht oder mit einem kubanischen Akzent und der sich sehr eben auch auskennt und interessiert für Lateinamerika, und das wiederum zeigt eben, wie wichtig das die Lateinamerika für die amerikanische Regierung, für Donald Trump ist. Und von dieser Seite, übrigens auch Rubio, seine Eltern waren ja auch Regimeflüchtlinge aus Kuba. Und er hat eine sehr enge, auch persönliche Freundschaft mit Mariana Corina Machado. Und insofern ist es ja sicher auch ehrlich gemeint, wenn Maria Corina Machado, sie hat ja gesagt, eben, sie würde ihm diesen Preis widmen, dedicate, oder dedicar auf Spanisch, nicht? Und es zeigt eben schon, dass die Hoffnungen eben auch in Venezuela eben auf den USA ruhen, weil man eingesehen hat oder zum Schluss gekommen ist, dass es eben ohne militärischen Druck, ohne Druck der USA wird es nicht möglich sein, dieses Regime zu stürzen.
Du hast erwähnt, in Südamerika seien tektonische Veränderungen im Gange. Du lebst in Peru, bist nun in Bolivien, La Paz, reist dann weiter nach Argentinien zu den Zwischenwahlen. Aktuell sind Wahlen in Bolivien. Was ist ausschlaggebend, dass die Bevölkerung nicht mehr links Welt oder zumindest voraussichtlich nicht mehr Linkswelt. Warum ist links in Südamerika vorbei und rechts im Aufwind? Was ist da zentral, dass die Leute umdenken?
Ja, das ist ganz konkret. Also ich bin jetzt gestern von La Paz nach Potosí gefahren, wo ich im Moment bin. Die Straßen praktisch leer. Also für mich war es okay. Aber warum sind die Straßen leer? Weil es keinen Treibstoff mehr gibt. Und wir sind also vor jeder Tankstelle gibt es Schlangen, zum Teil kilometerlange Schlangen. Und wir haben mit Leuten hier gesprochen, die warten 3 Tage. Also die schlafen in ihrem Auto und vor allem auch in den Lastwagen. 3 Tage vor der Tankstelle, das ist normal, weil es keinen Treibstoff gibt. Und warum gibt es keinen Treibstoff in Bolivien? Ja, weil eben dieses sozialistische Modell, wo der Staat alles organisiert, wo der Staat alles subventioniert und kontrolliert, weil es eben gescheitert ist. Bolivien ist bankrott nach 20 Jahren Sozialismus. Und die Leute haben das erkannt. Und ich meine, das Tragische ist ja, dass es nicht, das ist nicht neu. Alle sozialistischen Modelle in Lateinamerika sind gescheitert, so sicher wie das Amen in der Kirche. Also Kuba, angefangen bei Kuba, das war mal das reichste Land von Lateinamerika, bis eben dann das sozialistische Regime, das wirklich diese Insel zu einer, es ist wirklich eine Elendsinsel geworden, Kuba. Venezuela, das Land mit den größten Erdölvorräten der Welt. 8 Millionen Hungerflüchtlinge aus Venezuela in der Nachbarschaft, nicht nur in den USA, die sind in Peru, was ja nicht ein besonders reiches Land jetzt ist, haben wir 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela. Ja, das hat alles die Leute merken lassen. Mit Argentinien, der wirtschaftliche Zusammenbruch von Argentinien, ja, man kann es auf einen ganz einfachen Nenner herunterbringen. Das ist Sozialismus und jetzt eben auch Bolivien. Und das Tragische an Bolivien ist ja, das hat eigentlich mit Evo Morales, oder der kam ja 2004, 2005, so hat er sich wirklich fast an die Macht geputscht, aber er hat dann mit Straßenblockaden und so hat das erzwungen, ist dann die Macht gekommen. Und in den ersten 10 Jahren, etwa bis 2014, 2015, hat dieser Evo-Sozialismus eigentlich, dieser indigene Sozialismus, ist zwar auf Lügen gebaut und ist auch viel Kitsch dahinter, aber es hat recht gut funktioniert. Hat recht gut funktioniert. Also Bolivien hatte einen wirtschaftlichen Aufwand, man hat Geld ausgegeben, man hat man sieht das auch, wie La Paz in dieser Zeit auch, also die Hauptstadt ist wirklich grandios gewachsen. Gestern war ich zum Beispiel in diesem, es gibt ja in La Paz gibt es ein System von Seilbahnen. Das haben übrigens Schweizer gebaut, Doppelmeier. Und das gibt es so Seilbahnlinien, die durch die ganze Stadt ein Verkehrsnetz, ein richtiges Netz eigentlich, wo anstelle der U-Bahn gibt es die Seilbahn, die viel günstiger ist und wirklich sensationell schnell eigentlich. Das funktioniert super. Also die haben vieles hingekriegt. Und dann ist aber in den letzten Jahren ist dieses System zusammengebrochen, vor allem auf der wirtschaftlichen Ebene. Und warum ist es zusammengebrochen? Ja, man hat einfach Geld ausgegeben, das man nicht hatte. Man hat Renten da und Renten dort und all die verstaatlichten Betriebe, die funktionieren einfach nicht, die werfen das Geld nicht ab. Und das Allerschlimmste war ja, ich meine, dieser Boom von Bolivien, also dieser relative Wohlstand, dieses Wachstum, das baute vor allem auf die Gasvorkommen, die man Anfang der Nullerjahre, also noch vor Evo Morales, hatte man diese große Gasvorkommen erschlossen und da war wirklich Geld vorhanden, oder? Und aber die sozialistische Regierung hat es dann unterlassen, neu zu investieren. Also wenn du immer nur rausholst, dann sind die Gasvorräte irgendwann mal erschöpft. Also die Vorräte wären eigentlich noch da, aber man müsste neue Quellen, neue Zugänge erfassen, und das wurde nicht gemacht. Und jetzt hat Bolivien schlicht und einfach, die haben kein Geld mehr, um Medikamente zu importieren. Die Menschen sterben, weil sie die Medikamente nicht erhalten, weil einfach keine Dollars da sind, um zu importieren. Sie haben keinen Treibstoff mehr, und das legt die ganze Wirtschaft lahm. Und vor diesem Hintergrund, es gibt da natürlich dann so die Verschwörungstheorien, oder ja, wir werden da sabotiert, und die Amerikaner, und was ist das, totaler Blödsinn. Die Probleme sind wirklich hausgemacht. Und Bolivien hat reagiert. Also Bolivien das Parlament wurde bereits gewählt, die Sozialistische Partei von Evo Morales oder Bewegung, die haben nicht mal mehr 3% der Sitze. Also es ist ein radikaler Wandel, der hier stattgefunden hat. Und jetzt am nächsten Sonntag ist dann eben noch die Stichwahl um die Präsidentschaft. Das ist eigentlich eine Wahl zwischen zwei, etwas rechter oder noch rechter.
Sind diese Kandidaten... Da wollte ich eingehen. Und sind diese rechten Kandidaten, die du jetzt erwähnt hast, sind die fähig? Wie ist da deine Beurteilung? Sind die auch nachhaltig oder sind die in der Lage, um dieses Land nachhaltig wieder auf Kurs zu bringen? Oder glaubst du, die sind dann wiederum anfällig, um da im Überschuss der Macht, die sie dann besitzen, quasi abzubrechen und im selben Sumpf wie die Vorgänger da quasi zu baden und das Land weiterhin an die Wand zu fahren?
Ja, es fällt ja mal auf, dass beide, also Tuto Quiroga kommt aus einer prominenten Politikerfamilie. Er selber war schon mal kurz Präsident, Zwischenpräsident in Bolivien 2001, 2002, weil er war als Vizepräsident unter Hugo Banzer, der ist dann erkrankt, später gestorben, und er kam da interimistisch als Präsident an die Macht. Dann haben wir Rodrigo Paz auf der anderen Seite, Sohn eines Präsidenten. Der Vater, der war Jaime Paz, Zamora. Sein Großonkel war auch schon Präsident. Also Bolivien hat sich wieder zurück entschieden für klassische Politiker. Wobei diese klassischen Politiker eben... Die können dann ihre Camiseta, ja, wie sagt man, ihre Fahne sehr schnell ändern, oder? Also können auch mal, zum Beispiel Tuto Quiroga war mal bei den Christdemokraten, und jetzt ist es sein Gegner Rodrigo Paz, der für die Christdemokraten antritt, in seiner liberalen Bewegung oder Alianza Libre von Tuto Quiroga hat wir auch Leute, die von ganz, ganz links kommen. Also ideologisch ist nicht, muss man immer sehr vorsichtig sein. Es ist kein Verlass auf die Politiker im Allgemeinen in Lateinamerika. Die können ihre Meinungen sehr schnell ändern und anpassen. Aber trotzdem, bei all diesen Vorbehalten ist schon klar, dass eigentlich das dass es zu Reformen kommen wird und kommen muss, weil es bleibt gar nicht mehr anders übrig. Das Land ist schlicht und einfach bankrott. Niemand gibt Bolivien noch Geld, niemand investiert noch in Bolivien, und da gibt es gar keinen anderen Weg als liberale Reformen. Die große Frage ist, ja, was passiert jetzt mit all diesen Leuten der Maßbewegung, also der sozialistischen Bewegung, um Evo Morales, wo die werden ja ihre Macht nicht einfach so kampflos aufgeben. Die haben alle vom Staat gelebt, und die können sich jetzt nicht in der Privatwirtschaft, hätten die ziemlich schlechte Chancen, sich zu bewähren, und die versuchen jetzt natürlich alle bei diesen Parteien Unterschlupf zu finden. Und ich war ja bei Freunden in La Paz, und da war die große Diskussion, ja, bei wem? Mit wem verbünden sich jetzt diese Maßleute oder diese eben diese Sozialisten. Und ja, es ist wahrscheinlich, es sieht ganz so danach aus, dass Rodrigo Paz, oder dass der, dass die da eher auf den Rodrigo Paz setzen als Tuto Quiroga. Der hat auch wirklich sein auch auf internationaler Ebene, er unterstützt Israel, er unterstützt die amerikanische Regierung, Trump. Bolivien hat ja die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen, das Imperium, das böse Imperium und so. Und wahrscheinlich ist es schon so, dass Tuto Quiroga eigentlich einer der noch wirklich ja, mehr eben auf diesem Milei-Kurs ist als Rodrigo Paz. Und gemäß Umfragen ist es auch so, dass also im Hochland, im eigentlich so indigen geprägten Hochland um La Paz, Oruro, da wird, sagen die Umfragen, ein Sieg von Rodrigo Paz voraus. Und eigentlich im Tiefland, also Santa Cruz, Tarija, dort, wo die Wirtschaft, die große, die eigentlich 70% der Wirtschaftsleistung erbracht wird von Bolivien, dort werden sie für Tuto Quiroga stimmen. Aber eben, muss man immer sehr vorsichtig sein, weil schon in Lateinamerika ist Politik in erster Linie, sind das handfeste ökonomische Interessen. Und die Ideologie, das ist dann so ein bisschen, ja, das sind dann ist die Sonntagsrede, das ist die Dekoration, die Verpackung, die da drauf kommt. Aber eben, es können auch Politiker können dann ihre Meinungen ganz, ganz schnell ändern, von ganz, ganz links auf ganz rechts, da ist also nirgends Verlass. Und ja, eben, also wir hoffen jetzt noch, wir sind jetzt da in Potosí, auf eine wunderschöne koloniale Stadt war das mal, mittlerweile ziemlich verschandelt, und hoffen dann, dass wir noch heil weiterkommen bis eben Argentinien. Ich habe genügend Treibstoff mitgenommen, damit ich da diese 1200 oder 1400 Kilometer schaffe. Ich habe das geschmuggelt in meinem Auto. Und ja, bin ich also gut unterwegs.
Wir drücken dir die Daumen, lieber Alex. Wir drücken den Bolivianern die Daumen, dass es mit der Zukunft, mit den hoffentlich nachhaltig vernünftigen Reformen gut kommt. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial und einen schönen Tag.
Ja, grüße Sie ganz herzlich aus Bolivien. Und ja, auch dir noch einen guten Tag.